Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Christian Höppner, Cellist, Dirigent und Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Hallo Herr Höppner, herzlich willkommen.
Dankeschön, schönen Tag Frau Münkel.
Ja, Herr Höppner, bei der Vorbereitung ist mir eine Sache aufgefallen, die Sie gemeinsam haben mit dem bald Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Sie mögen fliegen, am allerliebsten rote Fliegen, oder?
Ja, die roten habe ich nur für offizielle Anlässe, ansonsten habe ich zu Hause noch ein Sammelsurium von 40 ganz bunten Fliegen, aber ja, normalerweise schon.
Ja, spannend. Ich habe gehört, Karl Lauterbach, oder man sieht es ja auch in den Medien, der verzichtet jetzt immer mal wieder, ist jetzt auch oft ohne Fliege zu sehen. Sie selber tragen jetzt auch gerade keine. Ist Deutschlandfunk Kultur nicht wichtig genug?
Um Gottes Willen, da haben Sie mir jetzt eine Falle gestellt. Nein, je wohler ich mich fühle, desto weniger fliege.
Ah, das ist doch eine positive Antwort.
Genau.
Ja, dann freue ich mich auf die Stunde. Ich hoffe, Sie werden sich wohl fühlen. Wir werden natürlich nicht nur über Fliegen reden, sondern auch über die Themen des Tages. Der neue Koalitionsvertrag ist unterzeichnet und wir schauen außerdem noch auf die Kultur während der Pandemie. Ich freue mich auf diese Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Höppner, heute um 9 Uhr war es soweit. Die Ampelkoalitionäre haben ihr Bündnis besiegelt, so wurde es in den Eilmeldungen beschrieben. Und sie haben in Berlin den Koalitionsvertrag unterzeichnet. War eigentlich nur eine Formalie, wenn auch eine, die ziemlich feierlich inszeniert wurde, nämlich im Futurium. Das ist so ein futuristischer Bau an der Spree. Spüren Sie da die Aufbruchsstimmung, die da immer so rausgestellt wird? Spüren Sie die auch, Herr Höppner?
Ja klar, wir sind alle neugierig, zumal auch der Koalitionsvertrag einige offene Stellen noch da lässt. Ich finde das auch ganz schön, dieses Selbstverständnis, dass der Koalitionsvertrag kein Pflichtenheft ist, sondern letztendlich die Ausgangsbasis ist der Start. Und insofern kann ich auch für den Musikbereich sagen, wir stehen da in froher, gespannter Erwartung dessen, was auf uns zukommt.
Ja, dann wollen wir doch mal einsteigen und gucken, was auf uns zukommt. Wir haben uns Unterstützung aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Klaus Remme hat die Unterzeichnung für uns im Livestream verfolgt. Herr Remme, Olaf Scholz hat wiederholt vom Aufbrechen, vom Fortschritt gesprochen. Wie ging es Ihnen denn? Wie haben Sie diese Atmosphäre wahrgenommen? War das eine Fortschrittsatmosphäre?
Vielleicht habe ich es jetzt allmählich ein bisschen zu häufig gehört, denn dieser ganze Prozess ist ja von dieser Vokabel geprägt. Das begann mit den Sondierungsgesprächen und endete dann heute mit der ausführlichen Pressekonferenz nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages immer wieder die gleiche Vokabel, gemischt mit Fortschritt und Transformation. Also man möchte natürlich jetzt gerne doch auch sehen, dass es losgeht. Und was den Koalitionsvertrag angeht, über 170 Seiten, das klingt mir schon doch so ein bisschen wie ein Katalog, der abgearbeitet werden soll, auch wenn es da Krisen geben wird, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Ich will mal kurz die drei Hauptdarsteller, die dann auch danach die Pressekonferenz geprägt haben, Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, bei der Unterzeichnung heute Morgen um 9 im Futurium zu Wort kommen lassen.
Wenn die gute Zusammenarbeit dann auch weiterklappt, dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen.
Bis jetzt haben wir für unsere Parteien und als Parteien miteinander verhandelt. Ab heute sind wir dann eine Regierung, sicherlich in den Unterschieden immer wieder erkennbar, aber eben eine Regierung für die Menschen in Deutschland.
Jetzt beginnt die Zeit der Tat. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten.
Also, wenn man will, kann man da eine gewisse Ungeduld heraushören, dass es jetzt losgehen soll.
Ja, und diese Ungeduld, die habe ich jetzt bei Ihnen auch rausgehört, Herr Remme. Ja, Frage an Sie, Christian Höppner. Ich habe schon erwähnt, wo das unterzeichnet wurde, wo der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde, im Futurium. Das nennt sich selber ein Haus der Zukünfte und wird vor allem vom Bundesforschungsministerium getragen. Das Haus selber stand aber ziemlich in der Kritik, weil zwar die Ausstellung zeigen möchte, wie nachhaltiges Leben aussehen kann, also vielleicht was auch zu dieser Koalition jetzt passt. Das Haus selbst besteht aber aus ziemlich umweltschädlichen Materialien, zum Beispiel Stahl, Beton, ziemlich viel Stahl. Ist das der richtige Ort, um einen ehrlich gemeinten Koalitionsvertrag mit vielen Klimafragen wirklich auf den Weg zu bringen?
Ja, und zwar gerade in der Reibung dessen, was Sie beschrieben haben. Wenn man nämlich deutlich macht, da hat sich Bewusstsein gewandelt, wir würden heute in der Planung des Futurium sicher so nicht mehr aufstellen, sondern mehr an den Umweltaspekt und an die Auswirkungen denken.
Herr Klaus Remme, jetzt steht diese neue Regierung. Morgen geht es dann tatsächlich an die Tat oder ab morgen, da soll Olaf Scholz dann zum Kanzler gewählt werden. Und in der letzten Zeit hat man, finde ich, schon immer mal gemerkt, dass auch dort dieses Loslegen wollen sich immer durchschlägt, dass man sich aber schon auch noch zurückhält. Und jetzt gerade bei dieser Pressekonferenz ist da schon dieses, Sie haben gesagt, diese Ungeduld war zu spüren, aber diese Zurückhaltung trotzdem noch, weil er ja noch nicht Kanzler ist?
Ja, weil es eben auch eine atmosphärische Frage ist. Also man könnte ja erwarten, dass nach diesen ganzen Verhandlungen, die anstrengend waren und Kompromisse erfordert haben und letztendlich dann aber doch zu einem Vertrag geführt haben, sich irgendwann einmal Freude über diese gemeinsame Regierung, über dieses Projekt, wenn man es etwas überhöhen will, einstellt. Aber davon ist einfach wenig zu spüren. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass das Ganze eben doch im Moment überschattet wird von der Corona-Krise. Bei der Pressekonferenz merkte man auch, wie schnell die Realität heranrücken wird an diese Regierung morgen, möglicherweise durch außenpolitische Krisen. Das Thema Ukraine tauchte immer wieder auf. Und da ist Olaf Scholz noch vorsichtig. Er wurde zum Beispiel auch mit Blick auf Russland und China gefragt, ob denn die Bundesregierung, die nächste, sich einem Boykott der Winterspiele, einen diplomatischen Boykott anschließen würde, so wie es die USA jetzt angekündigt haben. Eigentlich eine ganz konkrete Frage, zu der man sich positionieren könnte. Olaf Scholz, so.
Die neue Bundesregierung tritt morgen zusammen. Wir finden, dass es wichtig ist, dass man alles dafür tut, dass die Welt international zusammenarbeitet und alle Maßnahmen, die man jeweils ergreift, müssen sorgfältig abgewogen werden. In einer Welt, die zusammenarbeiten muss, geht es auch darum, dass man die Signale der Zusammenarbeit nutzt.
Also wollen wir diese Unverbindlichkeit möglicherweise noch diesem Tag schulden, der vor dem Regierungsantritt ist, und hoffen, dass das Ganze danach konkreter wird.
Christian Höppner, wenn Sie das jetzt hören, Sie haben es ja auch verfolgt, was erwarten Sie sich denn von der neuen Regierung? Mehr Verbindlichkeit, klar, aber was noch?
Naja, dass aus Sonntagsreden montags handeln wird, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Ich bin da ganz bei Herrn Remmel, ich kann diese Ungeduld verstehen. Andererseits finde ich, man muss nur auch wirklich erstmal warten, bis die im Amt sind. Und eins muss man ja auch zugestehen, da ist was zusammen oder wächst jetzt was zusammen, was nicht unbedingt von vornherein zusammen gehört, in der Einschätzung vieler Beobachter. Und ich denke, da ist eine Menge Entwicklungspotenzial drin, weil jetzt gilt es ja, also Zukunft hat auch schon die vorherige Bundesregierung gemacht, aber jetzt gilt es eben, ein jegliches hat seine Zeit, da nochmal an den Baustellen zu arbeiten und davon reichlich, auch im Kulturbereich, wo jetzt dringend Rahmenbedingungen verbessert werden müssen zum Beispiel.
Dieses Zusammenwachsen, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, das wurde wörtlich sogar aufgenommen, denn es wurde gefragt nach Schmerzgrenzen und Konflikten. Und da gaben sich alle Mühe. Robert Habeck hat gesagt, von Schmerzgrenzen will ich gar nicht reden, ich rede von Wachstumsfreuden. Und Christian Lindner sagte, mein Ministerium, das der Finanzen, wird ein Ermöglichungsministerium, kein Verhinderungsministerium.
Das ist gut zu hören, das werden wir öfter zitieren, glaube ich.
Also Lachfalten statt Zornesfalten, oder? Oder so. Oder schmerzverzerrtes Gesicht. Einen Aspekt würde ich gerne noch aufgreifen, Herr Remme. Ich war selber bei der Unterzeichnung des vorherigen GroKo-Koalitionsvertrags dabei, Mitte März 2018. Das war im Paul-Löbe-Haus. Und es gab so kleine Tischchen mit Getränken. Alkohol gab es keinen. Aber es war schon eine feierliche Stimmung. Aber natürlich auch wegen Nicht-Corona sozusagen ziemlich gedrängt, ziemlich viele Menschen. Trotzdem nicht so eine Idee dahinter, hatte ich den Eindruck, wie jetzt mit dem Futurium. Also wenn Sie das vergleichen, Sie haben es ja sicher auch verfolgt, was war denn heute anders?
Na, die Atmosphäre war getragener, sicherlich pandemiebedingt, alleine schon durch einfach das Bild, dass alle im Saal die Masken anbehielten, auch die wenigen Medienvertreter, die dort waren, obwohl der Raum groß war. Und ich glaube, diese neue Atmosphäre, die wir feststellen, Entschuldigung, auch im Vergleich zu vor 4 Jahren, das ist ein bewusster Kontrast zum Beispiel zum Schauspiel, das wir gesehen haben zum Beginn der Jamaika-Verhandlungen, als es noch zu Balkonszenen kam, als da angestoßen wurde, bevor überhaupt ein Buchstabe auf dem Papier trocken war und das Ganze dann ja auch vor die Wand fuhr. Aber was den Aufbruch angeht, darf man eben nicht vergessen, Herr Höppner hat es gerade erwähnt, hier treffen zum ersten Mal bundesweit eben diese Parteien aufeinander und machen keinen Hehl daraus, dass, wenn wir den Herausforderungen der nächsten Jahre gerecht werden wollen, dieses Land im wahrsten Sinne des Wortes transformiert werden muss. Und insofern ist Aufbruch möglicherweise gar kein schlechtes Wort.
Vielen Dank an Klaus Remme im Hauptstadtstudio und danke an Christian Höppner. Heute gibt es eine Sondersitzung im Bundestag. Ab 12 Uhr wird mal wieder über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten. Und das klingt jetzt erstmal nicht so kulturell. Es geht auch zum einen um die Impfpflicht für Gesundheitsberufe zum Beispiel, aber eben auch um die Kultur und um die Frage, inwieweit die Länder künftig zum Beispiel auch Kulturveranstaltungen wieder einschränken könnten. Wenn ich das jetzt so nüchtern sage, Herr Höppner, was macht das mit Ihnen? Immerhin als Musiker, als Cello-Professor, als Generalsekretär des Deutschen Musikrats.
Ja, da tauchen natürlich Einzelschicksale auf und davon gibt es eine Menge, nämlich die, die überhaupt nicht mehr wissen, wie sie ihre Existenz weiterfinanzieren sollen. Oder es gibt eben auch die, die ihren Beruf wechseln sogar. Und das ist nicht nur bei den Profis so, bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei den Pädagogen, die freiberuflich unterwegs sind, sondern auch bei den Studierenden. Also dieses Thema Lost Generation ist etwas, was ich ja auch in der UdK in Berlin bei meinen Studentinnen und Studenten erlebe, die entweder nach bestandener Aufnahmeprüfung zum Teil sagen, nee, wir machen doch was anderes. Oder aber, wenn sie ihre Prüfung bestanden haben, dann nochmal umsatteln. Also ich meine, man muss schon sagen, dass auch die noch amtierende Bundesregierung da wirklich ein gerüttelt Maß an Überbrückungsmaßnahmen geschaffen hat. Aber wir müssen jetzt wirklich den Blick in die Zukunft werfen und nicht nur in der Verlängerung der Sondermaßnahmen sein. Das ist gut, da gibt es auch noch Vorschläge, was man da alles verändern müsste oder ergänzen müsste. Aber vor allen Dingen ist jetzt die Zeit, die Baustellen, die wir hatten, gerade in den sozialen Sicherungssystemen für freiberufliche Menschen, da müssen wir jetzt ran, wirklich Nachhaltigkeit zu schaffen in den Förderstrukturen.
Trotzdem würde ich gerne noch mal ein Jahr zurückgehen und gucken, was ist denn passiert? Also es ist ja ganz viel passiert. Sie waren ja auch mal Präsident des Deutschen Kulturrats und der zum Beispiel hat begrüßt vor einem Jahr, dass die Kultur dann im Herbst 2020 immerhin nicht mehr den Stellenwert der Freizeit im Infektionsschutzgesetz hatte, sondern eben einen anderen bekommen hat, also nicht neben Vergnügungsparks oder so stand. Da ist der Stellenwert der Kultur ja also durchaus wertgeschätzt worden.
Ja, auf jeden Fall. Also die Krise ist ja auch immer eine starke Veränderung. Deshalb die Fenster für Veränderungen sind jetzt stehen so weit offen wie noch nie. Aber wir sind tatsächlich, das Bewusstsein für die Vielfalt, die wir haben in unserem Land und für die Verästelung und wie viele Schicksale da dran hängen, nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten, dieses Bewusstsein ist gewachsen. Das kann man als positiv vermerken, auf jeden Fall. Nur wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, okay, wir haben die Krise mit den ganzen Überbrückungshilfen, Sonderfonds des Bundes, der ja auch nochmal angepasst wird, wo wir uns auch vorstellen, dass zum Beispiel der Amateurmusikbereich, die Kirchmusik und so, dass die da auch noch ihren Platz finden. Und da gibt es einen Katalog der Veranstaltungswirtschaft, der sehr ernsthaft nochmal abgearbeitet werden sollte. Insgesamt sind wir da bei den Überbrückungsmaßnahmen auch im europäischen Vergleich auf einem ganz guten Stand inzwischen. Ja? Also die Wertschätzung, sagen wir mal, die verbale Wertschätzung für die Kultur, die ist ja sehr stark gestiegen. Und auch die Überbrückungsmaßnahmen haben jetzt konkretes Handeln erzeugt. Was wir jetzt tun müssen, uns um die Zeit nach Corona zu kümmern.
Und trotzdem kann es ja sein, wir sind nun mal jetzt immer noch mit steigenden Zahlen oder zumindest stagnierenden Zahlen in dieser Pandemie, dass es passieren kann, dass Kulturorte wieder schließen müssen, dass Veranstaltungen ausfallen. Und Sie haben selber gesagt, da gibt es Überbrückungshilfen. Aber da gibt es, so nehme ich zumindest wahr, auch immer mal wieder so ein bisschen Häme. Also zum Beispiel über die Nachricht, dass die Clubs in Berlin immerhin offen bleiben dürfen, dass aber nicht getanzt werden darf, was eben aus Infektionsschutzgründen einfach gegeben ist. Da ist ja aber zumindest dieser Wille, die Kulturorte auch wirklich offen zu lassen. Also möglicherweise dann andere Dinge wie Konzerte oder Lesungen stattfinden zu lassen. Also schon zu sagen, ja, die Zahlen sind hoch, wir müssen uns einschränken, aber wir ermöglichen trotzdem was.
Auf jeden Fall. Also wir wehren uns auch ganz klar dagegen, wieder mit diesem Steinzeitinstrument des totalen Lockdowns zu kommen. Ja, weil wir einfach mehr wissen darüber. Auch die Kultur hat ja unglaublich investiert, gelernt, damit umzugehen und so. Und natürlich ist das für einen Club im Grunde genommen ein Todesurteil, wenn man sagt, hier dürft ihr nicht mehr tanzen, weil das ist inhärent natürlich dem Clubleben. Und da sehe ich, wenn ich es mal die bundesweite Perspektive aufnehme, Sie haben jetzt Berlin gesagt, das ist, glaube ich, da ganz vorbildlich in der Richtung, was Ermöglichen betrifft. Es gibt aber auch Fälle, wo ich sage, naja, da muss man schon überlegen, ob wirklich gleich dieses Fallbeil, wir machen gar nichts mehr, rauskommen muss. Einfach, weil wir gelernt haben, dass das Fehlen von Live-Erlebnis, von kulturellem Live-Erlebnis, ist wirklich ein Mühlstein auf dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn man das mal so sagen kann.
Und wenn Sie jetzt aber sagen, wir müssen uns eigentlich jetzt auch schon um die Zeit nach der Pandemie kümmern, würde ich sagen, nun, jetzt ist aber Pandemie und ganz viele, die ganz konkret, weiß nicht, an den Musikschulen arbeiten oder eben Veranstaltungen planen, die haben, würde ich sagen, gar nicht die Energie, jetzt zu überlegen, oh, was könnte ich denn in einem Jahr machen, wenn hoffentlich die Zahlen wieder kleiner sind. Nein, ist das dann Ihre Aufgabe als Musikrat, also als übergeordneter Verband?
Ja, klar. Also wir haben 100 Dachverbände bei uns. Ne? Das ist ja ein Riesennetzwerk, bis in die Landesmusikräte rein, zum Teil bis in die regionale Ebene und auch als Mitglied des Kulturrats. Es ist eine große zivilgesellschaftliche Kraft, die da wirkt. Wir haben ja auch eine neue Zusammenarbeit mit dem Staat gefunden, wenn ich jetzt dann denke an den Überbrückungsmaßnahmen, waren wir an vielen Stellen da dran. Aber sagen wir mal, das Bewusstsein zu schaffen dafür, das kann man jetzt nicht in der Politik, das ist natürlich Aufgabe von Zivilgesellschaft und da gibt es auch eine gewachsene Offenheit für die Themen. Deshalb adressiere ich das, wenn ich das hier so sage, an uns, aber natürlich auch an die Politik. Jetzt zum Beispiel den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, der muss erweitert werden. Stichwort Reform der Künstlersozialkasse. Andere Länder machen es uns vor, wenn ich an Frankreich oder Norwegen dahin schaue, die haben dieses Thema, dass man die spezifischen Arbeitsverhältnisse, die eben Künstlerinnen und Künstler haben, dass die sich auch abbilden müssen in das sozialen Sicherungssystem. Und ganz wichtig, Kulturarbeit wird für uns immer noch als was Besonderes gesehen. Dabei ist es eine Erwerbsarbeit, wie jeder andere auch. Und das muss sich letztendlich auch im sozialen Sicherungssystem widerspiegeln.
Und begegnet Ihnen das aber oft? Wir hatten es ja gerade von der Kultur, die jetzt kein Luxus- und Freizeitspaß ist, sondern eben im Zweifel auch ein Job. Sehr kreativer Job, aber ein Job. Aber wenn, ja, begegnet Ihnen diese Haltung noch oft? Also, dass eben Leute sagen, ja, brauchen wir eigentlich nicht, ist ja nur so die Kirsche obendrauf.
Ja, und zwar leider doch durchaus auch manchmal bei Abgeordneten. Ich will jetzt keine Parteien nennen, es geht eigentlich ein bisschen quer durch. Diese Haltung aus Unwissenheit, da hat Corona natürlich wieder dazu geholfen, das Fenster mal zu öffnen. Was machen die da eigentlich und was hängt da eigentlich dran? Und ein schönes Erlebnis hatte ich neulich vor der Staatsoper, da stand ein Bauarbeiter und ich hatte Rot mit dem Fahrrad. Und dann frage ich, wissen Sie eigentlich, wo Sie hier gerade arbeiten? Ja, ich glaube, das ist der Opa, sagt er. Und dann waren Sie da schon mal? Nö, aber es muss es ja auch geben. Also ich meine, diese gesellschaftliche Haltung zur Akzeptanz der Kultur ist zum Glück auch noch da.
Und wie reagieren Sie aber dann, wenn Ihnen diese Haltung entgegenschlägt?
Naja, wenn die mir politischerseits entgegenschlägt, dass man sagt, es ist ein Sahnehäubchen, es ist ja eine andere Akzeptanz sozusagen, die eigentlich das als Luxusprodukt darstellt, dann werde ich leider sehr emotional.
Herr Höppner, Sie haben im Oktober einen Appell veröffentlicht. Da fordern Sie unter anderem eben im Namen des Musikrats, dass das Staatsziel Kultur ins Grundgesetz aufgenommen wird. Was ich mich da direkt gefragt habe, wer definiert denn, was genau Kultur ist? Also ist das dann Hochkultur, klassische Musik, sowas, Clubkultur, fällt da Popkultur auch drunter? Wie ist da Ihr Kulturbegriff?
Der ist grundiert durch die UNESCO-Erklärung von Mexico City von 1982, die den weiten Kulturbegriff geprägt hat. Das heißt, all die Bereiche, die Sie aufgezählt haben, sind da natürlich inhärent. Wenn man sehr weit geht, dann müsste man sagen, alles, was nicht Natur ist, ist Kultur. Letztendlich ist es so. Und insofern gehen wir im Deutschen Musikrat klar, auch wirklich immer wieder bekennend und werbend für einen weiten Kulturbegriff. Von einem weiten Kulturbegriff aus.
Und Sie möchten einen ganz bestimmten Satz im Grundgesetz sehen. Ich zitiere den mal. Der Staat schützt und fördert die Kultur. Was genau meinen Sie damit?
Das ist der Satz, den nicht wir erfunden haben, sondern das ist der schon seit mehreren Legislaturperioden in der Diskussion ist, immer wieder im Parlament, von der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland 2006, glaube ich, 2007 empfohlen wurde. Und der eben genau auf dieser Basis des weiten Kulturbegriffs beschreibt, dass der Staat, dass es ein Staatsziel sein muss. Also wir fordern, dass ja die Mitgliederversammlung des Deutschen Musikrats, aber eben auch der Kulturrat, wir fordern das ja, das als Staatsziel zu definieren und es nicht zu verwässern. Und das ist ein bisschen meine Sorge, dass das jetzt passieren wird, das mit allem Möglichen noch zu befrachten. Daran ist es übrigens auch immer gescheitert, weil es immer politische Kräfte, die sagen, wir müssen dann noch weitere Staatsziele reinbringen oder das in andere Verbindung bringen. Ja.
Trotzdem frage ich mich ganz grundsätzlich, brauchen wir diesen Satz wirklich im Grundgesetz? Also die Große Koalition, die jetzt abtritt, die wollte ja zum Beispiel auch die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Das hat am Ende nicht geklappt. Da gab es auch viel Kritik, gab auch viel mediale Aufmerksamkeit. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn man auch so eine Forderung stellt. Aber ich frage mich trotzdem, man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um das Grundgesetz zu ändern. Ist ziemlich viel Aufwand für letztlich vielleicht doch nur ja, so eine Art Symbolpolitik.
Das sehe ich nicht so. Ich finde, das Grundgesetz ist ein ganz starker Sender für die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und was ist uns wichtig. Und Kultur ist das essentielle, die essentielle Grundlage überhaupt für unser Zusammenleben. Also alle Aushandlungsprozesse sind natürlich kulturell grundiert. Und deshalb finde ich es ein Armutszeugnis, dass wir das bisher noch unsere Gesellschaft nicht geschafft hat, beziehungsweise der Deutsche Bundestag, diese Zweidrittelmehrheit für diesen einfachen Satz darzustellen. Natürlich wird da noch erstmal kein Euro mehr fließen dafür. Aber es ist ein Bekenntnis, welche Bedeutung Kultur für unser Zusammenleben hat, für uns zwar für die gesamte Gesellschaft. Und wir denken eben leider immer noch zu sehr in Containern, dass wir sagen, Kultur ist das. Und deshalb ärgere ich mich auch ein bisschen, das ist meine einzige wirklich harte Kritik sozusagen im Koalitionsvertrag, sorry, dass ich da nochmal kurz drauf einschwenke, dass es nicht gelungen ist, wofür Annalena Baerbock unter anderem ja auch geworben hat, von diesem Thema Querschnittsaufgabe raufzukommen. Also, dass Kultur tatsächlich zentral verankert ist, auch im Kabinettsgeschehen. Es ist jetzt wieder ein Staatssekretärrang, also am Katzentisch des Kabinetts. Ich meine, mit Claudia Roth haben wir eine profunde, wirklich professionelle Politikerin und sie glüht für das Thema. Insofern bin ich da guter Hoffnung, dass sie mit ihrer Power da viel bewegen wird. Aber es gehört strukturell eigentlich im Rang eines Ministers oder einer Ministerin an den Kabinettstisch, die auch eigene Gesetzesvorlagen einbringen kann. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das, was die Europäische Union geschafft hat, nämlich eine Kulturverträglichkeitsprüfung einzubauen. Das heißt, dass alle Kabinettsvorlagen, die das Thema Kultur berühren, und es sind ja viele Ressorts, die das berühren, ich sage mir nur mal Stichwort Urheberrecht, aber das ist nur ein Beispiel, Sozialgesetzgebung auch, dass die sozusagen über den Kabinettstisch eigentlich müssten einer Kulturstaatsministerin oder Kulturstaatsministers, der das aber eben als Staatsminister nicht tun kann. Er müsste dann Minister sein, um bestimmte Dinge, bevor sie ins Kabinett kommen, auch einzufangen. Das wäre die zentrale Rolle, die ihr zusteht. Und deshalb kämpfen wir als Deutscher Musikrat gemeinsam mit unseren anderen Verbündeten sozusagen im Deutschen Kulturrat auch weiterhin für das Staatsziel Kultur, und zwar mit diesem Einsatz, den Sie gerade zitiert haben.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt bei mir so ein bisschen das Bild von Deutschland als nicht so Kulturland. Aber gleichzeitig haben wir ja eine ganz tolle Kulturförderung. Ich meine, in Deutschland gibt es 130 Berufsorchester, tatsächlich so viel wie international nirgends. In der Theaterlandschaft ist es ähnlich. Das heißt, eigentlich ist es doch schon ziemlich gut, so wie es ist.
Absolut, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben gerade im europäischen internationalen Vergleich eine super Infrastruktur, noch. Wir haben aber auch schon ganz krasse Lücken, gerade wenn ich an das Thema kulturelle Bildung denke, musikalische Bildung. Was in den Schulen passiert, ist tatsächlich eine Versündigung an der Zukunft vieler Kinder und Jugendlichen. Das ist pro Land in der Bundesrepublik schon unterschiedlich, aber viele erfahren ja gar nicht mehr davon, was wir für eine kulturelle Vielfalt eigentlich haben. Ja, und ich meine kulturelle Vielfalt im Sinne der Definition der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung. Und die beinhaltet eben die ganze Bandbreite, also vom kulturellen Erbe über zeitgenössisch bis zu anderen Herkunftskulturen. Dieses Spektrum, das wird uns verloren gehen, wenn es junge Menschen nicht mehr kennenlernen. Und deshalb, ich gebe Ihnen recht, wir haben noch eine gute Infrastruktur, die ist aber bedroht, a, mal durch die Defizite in der musikalischen Bildung und b, dadurch natürlich sehr gefährdet, weil nach der Corona-Krise, ich meine 23 kommt die Schuldenbremse, dann wird das gerade auf Kommunalebene und aber auch bei den Ländern, wird der Sparhammer so runterrasseln, dass nur Finanzierungsgesetze reichen. Bekenntnisse alleine werden nicht mehr helfen.
Was ich mich da aber auch noch frage, Sie haben gerade diesen Zugang angesprochen. Wer hat denn Zugang zu Kultur und zu welcher Kultur? Und das fordern Sie eben auch in dem Appell, dass zum Beispiel breite Bevölkerungskreise Zugang zu Chor und Orchester bekommen. Da frage ich mich, um attraktiv zu werden, um eben Angebote auch niedrigschwellig anbieten zu können, braucht es da nicht auch andere Dinge als Chor und Orchester?
Ja, klar. Das ist jetzt exemplarisch benannt. Wichtig ist, dass es losgeht, also ich sag mal schon, auch in dem Familienumfeld, spätestens aber natürlich in der Kindertagesstätte. In den Kindertagesstätten ist das Erleben, und es ist nicht definiert, welche Musik, sondern das ist erstmal wirklich ganz breitbandig aufgestellt. Das Erleben findet sozusagen nicht mehr statt. In der Grundschule fällt bis zu 80% des Musikunterrichts aus, der den Anspruch auch haben sollte, die gesamte kulturelle Vielfalt, also sagen wir mal, Wege zu eröffnen. Da muss jeder seinen Weg finden, aber es erstmal anzubieten. Und das meint sowohl die kognitive Beschäftigung dann auch in der Schule, als aber auch natürlich die ganz praktische.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine neue Regierung gebildet wird, neue Menschen sitzen im Bundestag. Sie haben vorhin auch schon mal angesprochen, dass Sie schon auch wissen, wer da im Bundestag wie tickt und die Kultur vielleicht wie sehr wertschätzt. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Wen sprechen Sie denn da an? Gehen Sie dann einfach mal dahin und sagen, wollen wir uns mal treffen und unterhalten? Also Kulturlobbyist.
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, die zufälligen, die nonformalen Begegnungen sind oft die effektivsten. Natürlich bin ich das öfteren in der Lobby, aber natürlich wird auch viel verabredet. Wir reden auch nicht nur sozusagen in der Blase der Kulturpolitik, was wichtig ist und gerade jetzt auch mit der Neuaufstellung mit den neuen Abgeordneten natürlich noch mal wichtiger, sondern auch mit den Querschnittsressorts. Also gerade auch mit den Finanzpolitikern müssen wir reden. Und ich weiß noch, das ist jetzt schon eine Legislaturperiode daher gewesen, dass ich mit dem Vorsitzenden damals vom Kulturausschuss einen erbitterten Streit hatte, ob Bach jetzt im Museum ist, wie er sagte, Museumskultur oder lebendige Kultur. Ich werbe immer dafür, bietet es bitte hochqualitativ und kontinuierlich an in den jungen Generationen und die sollen dann selber ihren Weg entscheiden.
Herr Höppner, ich oute mich mal. Ich bin ja manchmal Fan von ziemlich platten Wortspielen und beim Thema Impfung gibt es da einige Möglichkeiten, also zum Beispiel Information statt Information. Sie schmunzeln, aber wie geht's Ihnen? Finden Sie sowas lustig oder eher ein bisschen niveaulos?
Weder noch. Ich nehme das zur Kenntnis und manchmal schmunzle ich auch. Aber ich finde eigentlich ganz gut bei dieser Werbeaktion, ich habe hier einen Spruch gesehen, der heißt einfach, wir impfen.
So. Das ist eine klare Ansage. Und Sie haben die jetzt gerade schon angesprochen, diese Werbeaktion. Es gibt eine neue Werbekampagne, die vereint ziemlich viele Wortspiele ums Thema Impfung. Die sind momentan unter dem Hashtag zusammen gegen Corona zu finden. Und mehr als 150 Unternehmen haben da eben diese Kampagne gestartet. Die soll zum Impfen aufrufen. Und da werden eben die Slogans umgeschrieben. Also come impf and find out zum Beispiel bei einer Parfümkette. Die hat sonst den Slogan come in and find out. Und mein Kollege Maximilian Brose, der schaut sich das für heute mal ein bisschen genauer an. Max, wer macht denn bei der Aktion alles mit?
Ja, da machen wirklich wichtige und also wirklich bekannte Unternehmen in Deutschland mit, also etwa Kaufland, Porsche, Mercedes, das Otto-Versandshaus, aber auch Banken wie die Sparkasse oder die Deutsche Bank oder halt Versicherungen wie die AOK zum Beispiel oder aber auch das Deutsche Rote Kreuz. Und die haben heute Morgen in den sozialen Medien aufgerufen, zum Impfen, indem sie ihre Unternehmensslogans, ja, ich würde sagen, mal mehr, mal weniger kreativ geändert haben. Nicht so gelungen fand ich zum Beispiel den Spruch von Vodafone, da wurde aus Together we can, together we impf. Aber es gab auch einige Impfslogans, bei denen ja ich zumindest schmunzeln musste. Etwa KitKat, have a break, have a peaks, das fand ich dann doch schon ganz witzig. Oder auch Hornbach, es gibt immer was zu impfen. Ja, das ist alles natürlich sehr plakativ, aber ist ja auch Werbung.
Ja, Herr Höppner, wie finden Sie das? 150 Unternehmen, die sich teils lustige, teils ein bisschen platte Sprüche ausdenken, um aber eben ein Ziel zu erreichen, um fürs Impfen zu werben, um Leute zu überzeugen, sich impfen zu lassen.
Also ich finde das schon ein starkes Zeichen, dass die sich alle gefunden haben, das zu tun. Die Berliner Philharmonie hat das ja auch schon seit einigen Wochen draußen hängen, dass sie eben sagen, Impfen schützt auch die Kultur. Das sind alles wichtige Schritte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir aber jetzt, und das hat ja auch die neue Bundesregierung, die kommende jetzt angekündigt, brauchen wir tatsächlich schnelle, rasche und nachhaltige Maßnahmen.
Maximilian Brose, wer steht denn hinter dieser Aktion? Das sind ja nicht die Unternehmen allein, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt mal eine Kampagne starten.
Ja, da steht die Berliner Werbeagentur Antoni dahinter, die etwa auch für Mercedes-Benz oder Cartiers arbeitet. Und ich habe dort mit Sven Dörrenbecher geredet, der die Kampagne mit initiiert hat. Und er hat halt gesagt, dass am Montag vergangene Woche so ein Aktionspapier an einige Unternehmen rausgeschickt wurde. Und gleichzeitig haben die Unternehmen, die schon dabei waren, die Kampagne halt zu anderen Firmen weitergetragen. Also so hätte etwa Mercedes-Benz-Mitarbeiter, Audi informiert, die das Ganze dann weiter zu anderen Autoherstellern gegeben hätten. Und am Freitagabend hatte man dann schon die 150 Unternehmen zusammen. Mittlerweile sind aber sogar noch mehr dabei, weil sich die Kampagne halt weiter verbreitet hat. Ja, und dieser ganze Zulauf, den hat Dörrenbecher schon überrascht, sagt er. Er glaubt, dass er damit einen Nerv bei den Unternehmen getroffen habe.
Ja, und ich muss sagen, ja, finde ich auch positiv. Also da ist auch eben Seite 2 und 3 der Bild-Zeitung ist so komplett mit bunten Kacheln unterlegt. Die haben wir auch hier im Studio und es macht Spaß, da so ein bisschen auf Slogan-Suche zu gehen. Aber ich frage mich trotzdem, warum kann so eine ansprechende Kampagne, die ja jetzt auch relativ kurzfristig aufgezogen wurde, nicht vom Bundesgesundheitsministerium kommen und eben wirklich auch flächendeckend Menschen ansprechen, Herr Höppner?
Da stecke ich, glaube ich, zu wenig in der Haut des Bundesgesundheitsministers. Ich finde das schon gut. Ich meine, das machen wir als Zivilgesellschaft ja auch mit im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und das sind hier alle wirklich Unternehmen, die auch nicht nur ein inhärentes Interesse haben in Bezug auf ihre Mitarbeiterschaft, da eine höhere Impfquote zu erreichen, sondern wenn das auch in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung geht und sagt, nee, wir wollen jetzt wirklich die gesamte nochmal die aufrütteln, die es eben noch nicht getan haben. Und es ist ja auch ein Prozess, also auch wir im Kulturbereich haben ja ein breites Spektrum von, naja, also Vorsicht mit der Impfpflicht bis hin zu, natürlich brauchen wir die Impfpflicht. Ja. Und insofern, wir sind bloß, sagen wir mal, mit dem Bewusstseinsprozess im Tempo hinterher mit dem, was sich entwickelt an neuen Herausforderungen.
Ja, und die Aktion, die wird auch online aufgegriffen und diskutiert. Maximilian Brose, welche Reaktionen gibt es denn da so im Netz?
Naja, also zumindest bei Twitter gibt es da schon relativ viele. Das läuft ja da unter dem vorher schon bekannten Hashtag zusammen gegen Corona. Und der ist aktuell auf Platz 3 der Deutschlandcharts von Twitter geklettert. Ja, und die Tweets, die sind auch überwiegend positiv, muss man sagen. Also viele Leute finden diese Aktion halt beeindruckend, weil so viele große Firmen dabei sind. Ja, aber da zum Beispiel auch große Fastfood-Ketten mitmachen, schreibt etwa der Cicero-Journalist Ben Kirschke, dass die Aktion wohl nicht unter dem Hashtag zusammen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen funktioniert hätte. Neben dem überwiegenden Lob gibt es aber auch einen Hauptkritikpunkt, zumindest auf Twitter, nämlich, dass der Werbepartner die Bild-Zeitung ist und in Printmedien, du hast ja schon gesagt, findet man halt auch, soweit ich das gesehen habe, nur in der Bild diese große Aktion. Auf der ersten Seite, ja, und Dorrenbecher, der hat mir gesagt, dass das eine Social Media First Kampagne erstmal ist und man Bild da bewusst als Werbepartner ausgewählt hätte, weil man so halt ganz Deutschland erreichen könnte und weil er davon ausgehe, dass die ungeimpfte Leserinnenschaft bei der Bild überproportional hoch sei.
Wie sehen Sie das, Herr Höppner? Ich meine, die Bild-Zeitung war ja als auflagenstärkste Zeitung jetzt auch zu Recht in der Kritik, wie ich finde, weil sie führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskreditiert hat und ihnen vorgeworfen hat, für Weihnachtsfrust zu sorgen, weil sie sich eben für schärfere Corona-Maßnahmen aussprechen. Jetzt so eine positive Image-Aufpolierung, aber natürlich auch die auflagenstärkste Zeitung, die eben möglicherweise viele erreichen kann. Wo positionieren Sie sich da? Finden Sie das gut oder lieber die Bild doch weglassen?
Nee, also ich würde es jetzt pragmatisch sehen. Ich meine, ich fand die Aktion gegen Christian Drosten zum Beispiel auch unterirdisch, was sich da abgespielt hat. Aber jetzt, finde ich, muss Pragmatismus walten. Und es wäre das Schlechteste, wenn die anderen Printmedien jetzt sagen, nee, weil es in der Bild war, nehmen wir es nicht. Ich hoffe, dass das nochmal auch in die anderen Verbreitungskreise reingeht.
Ja, 69,1% der Deutschen sind vollständig geimpft. Heute laut Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts. Mal gucken, ob diese Impfkampagne da noch einen kleinen Booster bringt. Vielen Dank in die Runde an Maximilian Brose und an Christian Höppner. Also Sie sind Cello-Professor. Wie kann ich mir das vorstellen? Können Sie da in Präsenz unterrichten? Also kommen die Schülerinnen und Schüler dann wirklich oder Studentinnen und Studenten wirklich zu Ihnen? Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats, ist mein Gast. Oder ich muss fast schon sagen, war, denn die Stunde ist fast schon rum. Schön, dass Sie da waren, Herr Höppner.
Ja, es hat Freude gemacht, Frau Münke. Vielen Dank.
Haben Sie heute noch was vor?
Ja, jetzt nach der Sendung fahre ich in die Hochschule, in die UdK und werde dann wie immer einmal in der Woche unterrichten und darauf freue ich mich schon sehr.
Also Sie sind Cello-Professor, wie kann ich mir das vorstellen? Können Sie da in Präsenz unterrichten? Also kommen die Schülerinnen und Schüler dann wirklich oder Studentinnen und Studenten wirklich zu Ihnen in den Raum?
Ja klar, das geht auch momentan aktuell noch ganz offiziell. Und ich habe alle ja gefragt beim ersten Lockdown, was sie wollen, ob online oder live. Und wir haben das dann auch möglich gemacht, allerdings nicht in der UdK.
Ja, und wir haben gerade schon ein bisschen über das Unterrichten gesprochen und Sie haben mir ganz schön erzählt, wie sehr Sie so Stimmungen erspüren, was eben dann wirklich auch nicht über den Bildschirm vermittelbar ist. Also was sind Sie denn so für ein Lehrer? Stellen Sie sich dann neben die Studentin und sagen so, jetzt aber dritter Finger, dritte Lage, der Ton war schief oder sind Sie da eher ein bisschen sanfter?
Nee, ich glaube nicht, dass ich sanft bin. Ich glaube schon, dass es sehr lebendig und sehr temperamentvoll ist. Aber das Wichtigste ist für mich, dass immer derjenige es sind ja immer zwei Menschen, die sich begegnen, die beide lernen in der Situation. Und dass dann Studentin oder Student einfach auch merken, was in ihnen alles wohnt, was sie für Potenziale haben. Bei den meisten ist tatsächlich eine Mauer im Kopf, die sagt, na, das kann ich nicht oder da traue ich mich nicht ran. Das ist beim Singen noch stärker übrigens. Und deshalb finde ich, ist die Verbindung zum Körper und mit dem Instrument, ich meine, das Cello ist nun mal von der Stimmlage her natürlich auch ein traumhaftes Instrument, weil es der menschlichen Stimme so nahe kommt. Aber es ist auch ergonomisch schön. Es liegt an, man kann eine Balance finden mit dem Instrument. Die Schwingungen übertragen sich und das löst ganz viel auf im Menschen. Und dieses Selbstvertrauen, diese Selbstfindung, die Selbstwahrnehmung zu geben und dann auch die Freude zu haben, ist tatsächlich auszusenden. Es geht mir also nicht in erster Linie immer nur um sogenannte Perfektion, sondern letztendlich muss man eine Geschichte erzählen und andere Menschen berühren wollen. Und wenn diese Lust da ist, dann ist es die schönste Aufgabe der Welt.
Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Vielen Dank für die Stunde.
Gerne, ich danke Ihnen.